Wir möchten mit einer sehr guten Botschaft heute Morgen beginnen. Lasst uns dazu Jesaja aufschlagen. Gott hat eine Zusage an euch, an diesem Morgen. Gott spricht jeden Morgen neu und er möchte, dass wir seine Worte persönlich aus seinem Munde schöpfen. Der Prophet Jesaja ist voller Zuversicht. Seine Zuversicht, sie kommt aus dem Heiligtum. Seine Zuversicht kommt aus Gott. Er war ein Mensch wie du und ich. Seine Kraft schöpfte er aus der Beziehung mit dem Ewigen. In Jesaja Kapitel 12 lesen wir die ersten Verse. Jesaja Kapitel 12. Und an jenem Tag wirst du sagen: Ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Ist Gott zuweilen gegen uns erzürnt? Ist Gott heilig? Was ist Gottes Heiligkeit? Worin besteht sie? Gottes Heiligkeit hat zu tun damit, dass er von der Sünde abgesondert ist. Und sie offenbart uns sein Verhältnis zur Sünde. Worin besteht dieses Verhältnis? Erkennen wir nicht, dass Gott und Sünde so weit voneinander entfernt sind wie der Osten vom Westen? Aber am Kreuze von Golgatha sehen wir unseren Heiland für uns zur Sünde gemacht. Er versteht dich nicht nur in Bezug auf deine Anfechtungen, nein, er versteht dich auch in Bezug auf dein sündhaftes Leben. Er hat die Sünde geschmeckt, wenn auch nie aus eigener Entscheidung, aber er hat sie geschmeckt am Kreuz von Golgatha. Wir haben unter uns Jugendliche, wir haben unter uns junge Männer, junge Frauen. Ellen White sagt einmal: Let us fall in love with the man of Golgatha. Lasst uns verlieben in den Mann von Golgatha. Das möchte ich dir als junger Mensch heute weitergeben. Verliebe dich, verliebe dich, verliebe dich in den Mann von Golgatha. Hast du diese Liebe, nicht wahr? Dann hast du auch die andere zu seiner Zeit. Hast du diese Liebe nicht, wirst du die andere auch nicht haben. Gottes Zorn gegen mich ist nicht sein Zorn gegen mich, ist sein Zorn gegen meine Sünde. Gott liebt den Sünder. Er tut alles für den Sünder, aber er hasst die Sünde im Sünder. Er muss also den Sünder von seiner Sünde trennen. Und das gesamte Evangelium ist dazu da, den Sünder von seiner Sünde zu trennen. Wie können wir dann glauben, dass Erlösung von Sünde irgendwann einmal in der Zukunft stattfinden wird? Wie können wir meinen, dass Gott zulässt, dass seine Kinder täglich erneut bedrückt mit Sünde wandeln müssen? Aber es gibt eine weitere Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit gilt es für den Christen zu begreifen. Und diese Wirklichkeit lautet: Wir haben ein sündiges Fleisch. Und dieses sündige Fleisch steht gegen uns. Es steht gegen dich. Es steht gegen mich. Dieses sündige Fleisch ist nicht Sünde. Aber dieses sündige Fleisch möchte die Sünde gebären. Dieses sündige Fleisch ist die menschliche, gefallene Natur, in der du lebst. und du spürst den Drang zum Bösen und du spürst die Macht, die dich zum Bösen treiben möchte. Ja oder nein? Jawohl! Jeden Tag! Und da gibt es diese wunderbare Aussage von Ellen White, wo sie sagt, das Fleisch vermag aus sich selbst heraus nicht gegen Gottes Willen zu handeln. Dieser eine Satz zerstört jede falsche Theologie. Dieser eine Satz bringt das römisch-katholische System zum Zusammenbrechen. Dieser eine Satz zerstört die Lehre der Erbsünde. Manche von euch wissen vielleicht nicht jetzt, worüber ich spreche. Andere mögen es verstehen. Wenn es stimmt, was Ellen White schreibt, dass das Fleisch aus sich selbst heraus nicht gegen Gottes Willen stehen kann, dann bedeutet das, dass du nicht überwunden werden kannst, es sei denn, dass du deinen Willen auf die Seite des Fleisches stellst. In anderen Worten, wenn du versucht bist, wenn du dich bedrängt fühlst, wenn du den Eindruck hast, ich bin so schlecht, weil du fühlst es nur, du fühlst die Gedanken, die dich anfechten, du fühlst die Empfindungen, Gefühle, die dich anfechten und du möchtest denken, so bin ich ein Sünder. Das ist die Täuschung Satans. Das wäre wahr, wenn die sogenannte Erbsündenlehre stimmen würde. Das bedeutet, wenn diese Gefühle allein dich schon zum Sünder machen. Wenn dein Fleisch schon Sünde wäre. Dein Fleisch ist nicht Sünde. Dein Fleisch möchte dich zur Sünde führen. In deinem Fleisch wirst du nichts Gutes finden. Blickst du in dich hinein, findest du nur Dunkelheit. Aber alles, was du fühlst, alles, was du spürst, ist noch lange nicht Sünde, es sei denn, du entscheidest dich dazu, zu glauben, dass du selbst das bist, was du fühlst. Oder das annimmst und glaubst, was du fühlst. Die Schwierigkeit ist, dass als Laodizeaner wir in der Regel in Sünde leben. Wir leben in Sünde, wir merken es aber nicht. Wenn du aber Gott suchst und Gott von ganzem Herzen suchst, führt dich Gott aus der Sünde heraus. Und Gott möchte dir dann zeigen, dass Jesus Christus, dein Heiland, abgesondert war von Sünde, aber dass er die Bedrängnisse, die du erlebst durch Gedanken und Gefühle, ständig erfuhr. Dazu kannst du nicht Nein sagen. Du kannst heute nicht ein sündloses Fleisch erwerben, trachten. Das führt zu jeder Form des Fanatismus. Das führt zu jeder Form der Perversion. Das führt dazu, dass Menschen sich für sündlos halten. Ellen White schreibt über die Apostel. Sie haben zwei Dinge getan, nachdem sie Christus erkannten. Sie haben die Sündhaftigkeit dieser gefallenen menschlichen Natur bekannt. Das musst du auch, das muss ich auch. Jeden Augenblick muss ich sie bekennen. Deshalb heißt es, betet ohne Unterlass. Deshalb war Martin Luthers Leben so, dass er, wie im großen Kampf steht, jeden Augenblick schon in seiner Jugend ein Gebet zu Gott brachte, weil er wusste, er kann nicht bestehen ohne Gott. Und die größte Furcht seines Lebens bestand darin, zu sündigen. Er suchte einen gnädigen Gott. Er wusste nicht, was Gnade ist. Er sah den Zorn Gottes gegen sich. Der Zorn Gottes, den er mag, vermagst du zu erkennen am Kreuze von Golgatha. Er steht gegen sich selbst. Gottes Zorn steht gegen sich selbst. Gott nimmt den Zorn selbst auf sich. Und es führt zu ewigen, also es führt zu einer Trennung, die von einer ewigen Qualität war, zwischen dem Vater und dem Sohn. Er war erzürnt. Gott sei Dank ist Gott gegen meine Sünde erzürnt. Gott sei Dank wird er die Sünde beseitigen. Gott sei Dank gibt es einen Feind gegen die Sünde. Gott selbst. Er hasst die Sünde mit göttlichem Hass. Er hasst die Sünde mit einem vollkommenen Hass. Er hasst sie. Und jeder, der zu ihm kommt, wird von der Sünde getrennt. Die Apostel Christi bekannten die Sündhaftigkeit ihrer menschlichen Natur beständig. Warum? Warum meinst du, haben sie das getan? Weil sie von Sünde befreit worden waren. Kein Mensch wird die Sündhaftigkeit seiner menschlichen Natur ständig vor Gott bekennen, wenn er nicht frei wurde von Sünde. Denn solange du Sünde als Teil deiner Erfahrung in dir trägst, wirst du die Sündhaftigkeit deiner menschlichen Natur nicht bekennen können. Bis zu einem gewissen Grad ja, ab einem gewissen Zeitpunkt. Denn sagt nicht Paulus selbst in Römer Kapitel 7, dass er in einem Zustand war, nachdem er Jesus zu Damaskus begegnet war, der dem entspricht, was viele Menschen auch erfahren. Und 3 Tage und 3 Nächte erlebte Paulus das, was hier steht. Er sagt in Römer 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Das ist nicht mehr ein Kalter. Das ist nicht mehr jemand, der nichts von Gottes Gesetz wissen will. Das ist jemand, der Gottes Gesetz halten möchte, aber es nicht vermag. Paulus war Pharisäer. Paulus war ein Gesetzesmensch. Paulus hielt sich nach Philippa für gerecht. Das bedeutet, die Erfahrung, die wir hier lesen, fand nicht statt in der Zeit, wo Paulus sich für gerecht hielt. Diese Erfahrung findet statt in den 3 Tagen und 3 Nächten, nachdem er Jesus zu Damaskus begegnet ist. Und wer die Bestätigung dafür möchte, lese das Buch Schritte zu Jesus und andere Bücher von Ellen White. Und natürlich Apostelgeschichte 9, dort steht es ja auch ganz klar. Und dann heißt es, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Dieser Satz wurde von der Theologie missverstanden, aber nicht von allen. Wie viele Definitionen für die Sünde gibt es? Logischerweise nur eine. Ist ja offensichtlich. Du findest im Neuen Testament ungefähr 5 Beschreibungen für das, was Sünde ist. Du findest auch im Alten Testament verschiedene Beschreibungen. Aber es gibt nur eine Definition. Der alte Apostel Johannes schreibt im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4. Nun, wir sollen es ja auswendig kennen, aber ich schlage es trotzdem auf, weil ich möchte, dass wir es aufschlagen. Ich möchte, dass wir wissen, wo es steht. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Nun, wenn du los bist vom Gesetz, los von den 10 Geboten, übertrittst du die 10 Gebote. Deshalb übersetzt Schlachter hier zurecht, ist die in einer anderen Ausgabe übersetzt Schlachter zurecht und auch die King James übersetzt, ist die Gesetzesübertretung. Du hast praktisch eine Linie. Und wenn du diese Linie übertrittst, übertrittst du das Gesetz. Aber wirst du sagen, und wenn ich nichts vom Sabbat weiß und halte den Sonntag von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all meinem Gemüt, stehe ich dann gerecht vor Gott, wenn ich es im Glauben an Gott tue? Jawohl, Gott sei gelobt. Gott richtet uns nach unserem Licht. Wenn kein Licht scheint, ist keine Sünde. So schreibt Ellen White. Wenn es anders wäre, gäbe es kein Heil für keinen von uns. Oder gibt es jemanden hier, der schon zur Reife der Vollkommenheit gelangt ist? Es gibt viele Dinge, von denen wir nichts wissen mögen, die aber Teil von Gottes Willen sind, von seinem Gesetz sind, von seinem absoluten Willen für uns sind und die wir übertreten. Sie werden uns nicht zugerechnet zur Sünde, sagt die Bibel an so vielen Stellen. Aber wenn du Gott liebst und in ihm wandelst, schenkt er dir mehr Licht. Und in dem Moment, wo er dir Licht gibt über etwas, wie über den Sabbat, erkennst du, ich bin schuldig, ich habe Gottes Gesetz übertreten. Und ab diesem Augenblick darfst du diesen neuen Schritt tun und brauchst nicht unter das Verdammungsurteil Gottes zu fallen, indem du das jetzt nicht für dich in Anspruch nimmst. Es geht Gott um den geoffenbarten Willen. Gott hat uns einen Willen offenbart, dir ganz persönlich und mir persönlich. Das kommt aus dem Wort Gottes. Aber nicht jeder von uns weiß gleichzeitig schon alles, was Gottes Wort sagt. Gott möchte, dass du nach dem lebst, was du erkannt hast. Und dazu gibt er die Kraft. Dazu gibt er sein Leben. Dazu schenkt er sich selbst. Ich erinnere mich an das Jahr 1996. Ich war in Tübingen und nahm teil an Vorlesungen zum Römerbrief des bekannten protestantischen Theologen Peter Stuhlmacher. Er selbst sieht sich als ein konservativer Theologe. Und er meint es so und meint es ernst. Und ich respektiere das. Und ich versetze mich in seine Mokassins und erkenne, dass er unter dem Spektrum des Liberalismus, wie wir es aus unserer Perspektive vielleicht bezeichnen würden, den konservativsten Stand wohl einnimmt innerhalb der protestantischen Theologie. Und er sagte seinen Studenten, und ich saß als Hörer mit dabei, seine genauen Worte habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber den Sinn seiner Worte. Er sagte ihnen, wer hat ihnen erzählt, dass Paulus im Römerbrief davon schreibt, dass der Mensch, wenn er sich Gott hingegeben hat, weiter in Sünde lebt? Das war eine erstaunliche Aussage für mich. Und dann sagte er, Luther sagte, simul justus peccator. Immer gerecht und immer Sünder zugleich. Und dann sagt Stuhlmacher, Luther missverstand Paulus an diesem Punkt. Und er sagt, es muss lauten, immer gerecht und versuchbar zugleich. Amen. Er hat nur den Römerbrief als Dokument studiert und weitergegeben, was der Römerbrief sagt. Aber wisst ihr, wovon ich felsenfest überzeugt bin? Indem Luther sagte, immer gerecht und Sünder zugleich, hat er genau dasselbe gemeint. Nur, dass Luther noch nicht frei war vom Konzept der Erbsündenlehre. Aber er wusste ganz genau, was das Leben in Christus bedeutet. Er hat gewusst, ich kann aus Glauben gerecht leben, aber ich bin ein Sünder. Ich habe eine gefallene menschliche Natur. Er meinte damit nicht, dass wir immer wieder sündigen müssen. Wenn er auch nicht diese vollsichte Erkenntnis hatte, der Vollkommenheit der letzten Generation, wie wir sie empfangen können. Aber Luther verstand das Evangelium. Wisst ihr, warum das so eine frohe Botschaft ist? Es ist eine frohe Botschaft, weil die Jünger, die bekannten, dass ihre menschliche Natur böse ist, gleichzeitig lieber gestorben wären, als zu sündigen. Sie wären gleichzeitig lieber gestorben, als willentlich zu sündigen. Das bedeutet, Gott hat die Macht und Befähigung, dich in deinen Entscheidungen zu bewahren. John Davis von Orion Publishing, er hat ein Buch, Ministry, und er sagt, oder auch Dwight Hall von Remnant Publications, der jetzt bei Review and Herald arbeitet. One book at a time. Nicht wahr? Und vor kurzem habe ich dieses kleine Broschürlein zum Weitergeben gefunden, ganz, ganz schön vorbereitet. Glow heißt es, scheine. One page at a time. Also eine Seite nach der anderen gibst du weiter. Einem Menschen hier, einem Menschen dort. Ein Buch gibst du weiter. Diesen Menschen hier und diesen Menschen dort. One step at a time. Du machst keine Sprünge, einen Schritt nach dem nächsten. One decision at a time. Eine Entscheidung nach der anderen. Wisst ihr was? Wenn eine Entscheidung notwendig ist, um gegen Gottes Willen zu stehen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du frei bist. Denn Satan hat nicht die Macht, dich zu zwingen, eine Entscheidung gegen Gottes Willen zu treffen. Er hat nicht die Macht. Aber unsere gefallene menschliche Natur hat eine sehr große Macht, uns zum Bösen zu führen. Es gibt also nur eine Möglichkeit, vollständig uns Christus hinzugeben, uns ihm vollkommen zu unterwerfen und jeden Augenblick zu wissen, dass wir uns jeden Augenblick ihm unterstellen dürfen, weil am Anfang dieser Erfahrung seine vollkommene Hingabe uns vermittelt wird. Ein vollkommenes Geschenk der Hingabe wird uns geschenkt. Und wie heißt das? Das Geschenk lautet: Alle deine Sünden sind dir vergeben. Alle deine Schuld ist dir genommen. Und mein Leben, das ich dir schenke, ist dein Leben im Fleisch. Was möchte ich damit sagen? Du brauchst in deinem Fleisch, wenn du ein göttliches Leben leben möchtest, dieselbe Erfahrung, die Christus hatte im Fleisch, um darin ein göttliches Leben zu führen. Du wirst nicht Christi Leben leben, sondern dein Leben leben. Ich bin und bleibe Alberto Rosenthal. Ich bin nicht Jesus Christus. Ich möchte Alberto bleiben und sein. Ich möchte nicht Jesus sein. Oder willst du Jesus sein? Willst du der Erlöser sein? Willst du Gott sein? Willst du dich selbst retten? Ich bin und bleibe und möchte Alberto Rosenthal sein. Der Vater ist nicht der Sohn. Und der Sohn ist nicht der Vater. Es sind zwei unterschiedliche Individuen. Der Sohn ist glücklich, der Sohn zu sein. Meine Frau sagt mir, ich bin froh, dass du der Mann bist. Und ich bin so froh, dass ich die Frau bin. Das heißt, wenn du geglaubt hast, dass dein Ich vernichtet wird, wenn du dich Jesus hingibst, das ist eine Lüge. Ellen White sagt, die Selbstsucht von deinem Ich wird abgeschnitten. Dein Ich wird wiederhergestellt. Ich erinnere mich an ein Telefonat mit einem guten Freund aus Konstanz vor einigen Jahren. Und er sagte mir, es heißt immer wieder, mein Ich muss gekreuzigt werden, mein Fleisch muss gekreuzigt werden, mein Wille muss gekreuzigt werden. Was bleibt da noch von meiner Freiheit? Was ich Gott übergebe, wenn ich ihm mein Ich übergebe, ist mein Herz. Und was er dann abschneidet, ist die Selbstsucht, die in meinem Ich haftet. Und wenn er sie abschneidet, weil ich ihm mein Herz gebe, gibt er mir mein Ich erneuert zurück. Und ich lebe wie ein Sohn Gottes, geachtet wie der Sohn Gottes selbst, in der Würde meiner Persönlichkeit. Gott achtet mich, Gott liebt mich. Ich bin frei, frei mich zu entscheiden, zu leben, wie er ist. Und das möchte ich, von ganzem Herzen. Und deshalb empfange ich sein Leben. Und dann lebe ich das Leben Christi. Dann ist es sein Leben, das aus mir heraus lebt. Aber ich verstehe, dass dieses Leben Gottes nicht getrennt werden kann vom Leiden im Fleisch. Ich begreife, dass ich diese Anfechtungen annehmen darf. Wisst ihr, wie weit Ellen White geht, um uns zu helfen? Wie weit sie geht, um uns zu stärken in diesem Kampf? Sie sagt, wir dürfen das Kreuz genießen. Wir sollen, und sie sagt, wir müssen es genießen. Das Kreuz genießen. Wenn wir es nämlich nicht genießen, wenn du nicht akzeptierst, dass du dieses Leid zu ertragen hast, wenn du nicht akzeptierst, dass Christus ebenso litt, verleugnest du das Evangelium. Denn Christus erlöst uns ja nicht nur am Kreuz, oder haben wir das Evangelium reduziert auf das Geschehen am Kreuz? Christus lebte in der Bereitschaft, sein Leben hinzugeben, jeden Augenblick. Er lebte in der Bereitschaft zu sterben, und jeden Augenblick verleugnete er sich selbst. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Keiner von uns hat es. Keiner von uns wird es jemals erwerben. Keiner von uns wird es jemals erwerben können. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil Johannes sagt, wer da sagt, er sei ohne Sünde, der ist ein Lügner. Geschwister, ich flehe euch an. Es werden alle Fanatismen entstehen in unserer Gemeinde. Es werden Leute kommen, die sagen, ich bin heilig. Es werden Leute kommen, die sagen, ich habe Visionen. Es werden Leute kommen, die euch sagen, oh, wir gehen jetzt durch eine Gethsemane Erfahrung. Wir halten jetzt ein sündloses Fleisch. Wir können nicht mehr sündigen. Alles ist schon gewesen und alles wird wieder sein. Ihr Lieben, wir stehen vor einem Augenblick, den wir nicht ermessen können. Satans Macht ist gewaltig. Wenn wir uns nicht Jesus vollständig unterwerfen, hat er uns vollständig unter Kontrolle. Und es war meine Absicht, heute Morgen über diesen Kampf der Engel zu sprechen, um noch etwas deutlicher zu verstehen, wie diese Kontrolle passiert. Und das werden wir morgen früh tun. Ihr Lieben, der Kampf ist furchtbar. Wir haben keine Macht. Keine Macht. Wer da glaubt, dass Gerechtigkeit in ihm ist, ist verloren. Zumindest für den nächsten Schritt. Er wird fallen in Sünde. Wenn du an diesem Morgen in deinem Hinterkopf den Gedanken hast, wenn diese oder jene Situation sich auftäte, dann würde ich vielleicht sündigen. Bist du kein Christ? Ich weiß, dass ich niemals sündigen werde. Und ich weiß, dass ich jeden Augenblick sündige, wenn Christus mich nicht hält. Ich kann nicht sündigen. Ich brauche Christus. Ich habe viel gesündigt. Ich bin der Erste unter den Sündern. Ich schreie zu Gott um dieses Elend unseres Unglaubens. Aber was möchte ich damit sagen? Wenn du nicht glaubst, dass er dich bewahren kann, und nicht nur das, wenn du nicht entschlossen bist, unter keinen Umständen zu sündigen, meinst du nicht, dass Satan 1000 Wege hat, um dich in die Sünde zu führen? Ihr Lieben, wie viele von unseren Jugendlichen und Männern sind im Laster? Viele vielleicht. Jeden Tag. Jede Nacht. Haben keine Kraft. Haben nicht den Willen. Sind nicht rein. Ich hatte mich entschlossen, mich eines Tages einer Frau rein hinzugeben. Nicht wahr, Waldemar? Rein. Eine Ehefrau benötigt einen Mann, der rein ist. Aber die Macht der Begierde ist gewaltig. Ich bin dankbar, dass ihr Jugendlichen das nicht verstehen braucht. Aber sie ist gewaltig. Und ihr braucht sie deshalb nicht zu verstehen, weil ihr Eltern hattet, die euch bewahrt haben. Gott hat mir diese Eltern gegeben. Aber ich sage euch, was in der Welt und in der Gemeinde geschieht, in diesem Zusammenhang, ist furchtbar. Wir haben der Sünde einen Platz im Evangelium belassen. Ich möchte es überspitzt so sagen. Wir glauben nicht, dass wir die Sünde überwinden können. Wir glauben es deshalb nicht, weil wir in Sünde leben, weil wir Christus nicht kennen. Wir kennen unseren Herrn nicht. Wir glauben nicht, dass er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er hat die Macht und deshalb rede ich, wie ich rede. Weil ich an ihn glaube. Ich glaube an ihn. Und wisst ihr, so zu reden, wie wir jetzt reden, könnte dich in die absolute Verzweiflung treiben, wenn du nicht glauben würdest, was du sagst. Denn im nächsten Schritt ist Satan hinter mir. Er steht hier. Wahrscheinlich steht er nicht hier in diesem Augenblick, weil die Engel Gottes ihn herausgetrieben haben. Aber wenn ich rausgehe, oder wenn einer unter euch in diesem Augenblick in seinem Herzen lustvoll und böse wäre, meinst du nicht, dass ein böser Engel an deiner Seite stünde und die Gemeinschaft dir beeinflussen könnte? Meinst du nicht, dass die Achans aus unserer Mitte gerissen werden müssen? Und du bist keiner. Achan war entschlossen, das Böse zu tun. Aber weil wir mit der Sünde oft noch gespielt haben, bemerken wir nicht, wie wir die bösen Engel einladen. Aber wenn du dich klammerst an deinen Retter, ich möchte euch das einmal zeigen. Thomas, steh mal wieder. Weil er sich an mich klammert, deshalb werde ich ihn erretten. Psalm 91. Dieser Satz hat meinen Großvater durch das Dritte Reich geführt. Jude in Deutschland. Mit dem Davidstern. Gott ist stärker als Hitler. Und auf seinem Grab steht das Wort, Jesus ist Sieger. Du musst dich auf ihn werfen. Du musst dich an ihn klammern. Sonst wirst du sündigen. Du brauchst Zeit mit Gott. Keiner ist sündlos, nur er. Jeder wird von Sünde bewahrt durch ihn. Er ist mein Leben. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Christ is life. Christus ist mein Leben. Du musst durch ihn leben. Du musst mit ihm leben. Du musst in ihm weben, in ihm sein und in ihm bleiben. An diesem Sabbat wird Gott Menschen zur Entscheidung führen. Er wird Kraft und Gnade verleihen. Und manchen wird er die Gnade verleihen, durch das, was sie empfangen, bald zu einer Entscheidung zu gelangen. Denn Gott weiß, wer sich jetzt ihm schon ganz hingeben kann, in dem Sinne, in dem die Jünger es taten nach dem Kreuz. Und wer sich ihm so hingeben kann, in dem Sinne, wie die Jünger es taten vor dem Kreuz. Und wisst ihr was? Das war immer eine vollkommene Übergabe. Und dazu führt dich der Herr. Du kannst ihm nicht mehr geben als dein ganzes Herz. Das taten die Jünger vor dem Kreuz und das taten sie nach dem Kreuz. Aber nach dem Kreuz hatten sie ein viel tieferes Verständnis dessen, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und so war die Qualität ihrer Erfahrung nach dem Kreuz anders wie zuvor. Aber Gott ging mit ihnen vor dem Kreuz und ging mit ihnen nach dem Kreuz. Stehen wir nicht oft noch vor dem Kreuz? Und Gott geht dennoch mit uns? Und wir haben uns ihm ganz übergeben? Gott führt uns so, dass wir bald schon das erleben, was wir erlebten. Und damit möchte ich schließen. Als sie ihn sterben sahen, starben alle ihre Hoffnungen. Aber nie hatten sie ihn so sehr geliebt. Wenn du Jesus am Kreuz sterben siehst, wirst du ihn so sehr lieben, wie die Jünger ihn da liebten. Und als er dann auferstand, war diese Kreuzesliebe für immer in ihm da. Das wünsche ich mir. Und das wünsche ich mir.